euch wiederum. Diesmal ganz offiziell für unseren Shio jetzt mitten, noch inmitten der Ferien, wobei man gebe zu, es ist Erev Rosh Chodesh Elul, also eine sehr gute Zeit, sich wieder in die Mutter Torah zu stärken. Die Parasha der Woche ist Parashat Shoftim. Sie fängt, ich habe mir das hier aufgeschrieben, sie fängt mit dem 18. Vers des 16. Kapitels von Devarim an und endet mit dem 9. Vers des 21. Kapitels. Im 20. Kapitel, also die Parasha nächste Woche ist Kitetze, aber im 20. Kapitel von der Parasha dieser Woche haben wir bereits als Anfang eines Kapitels Kitetze. Kitetze la milchama al uivecha. Aber, also das heißt, das eine spielt in den anderen hinein. Nächste Woche haben wir dann Parashat Yifat Tohar, Kitetzel Milchamal Voecha, Veraita Bashibya, Yifat Tohar und so weiter. Hier ist es, du gehst fort in den Krieg und es gibt die Vorwarnung der Menschen und dass verschiedene Menschen eigentlich das Recht haben, nicht am Front zu sein. Hauptsächlich, dass alle Leute, die aus irgendwelchen Grund jetzt nicht stark kämpfen werden, dass sie eher Hintergarten bilden, als dass sie zum Front gehen und dann desertieren. Das sei zu vermeiden. Aber dann heißt es Folgendes. Wenn du vor eine Stadt ziehst, sie zu bekriegen, belagern, dann sollst du ihr zuerst Frieden anbieten. Vayam, es wird sein im Shalom Ta'ancha, wenn sie den Frieden erwidert, antwortet friedlich, und sie wird, und tut sie dir auf, ja, Vayakol Ha'am, nimm Zabai, Yulechal, Amas, Va'abaducha, dass alle darin gefunden wird, dir frohnpflichtig und dienstbar sein. Was heißt frohnpflichtig? Das ist so eine alte Sprache. Aber Mass ist etwas, das wir kennen. Mass besteht nicht im heutigen Tag. Das gehört zu den zwei Dingen, die total unvermeidlich im Leben sind, nämlich Steuern und Tod. Ja, alles andere lässt sich irgendwie vermeiden. Und vielleicht ist die Idee ist, wenn sie jetzt Frieden schließen, dann heißt es nicht, wir sprechen ja nicht von einer Stadt, sagen wir mal in einem fernen Land, wir sind keine Wikinger, die so Expeditionen raussenden, um hunderte und tausende Kilometer von den Grenzen Städte zu belagern, Beute zu nehmen, was weiß ich, das war in der jüdischen Geschichte nie so ein großes Thema. Sondern es geht darum, dass diese Stadt unter der jüdischen Hoheit kommt. Und was heißt unter eine Hoheit kommen? Das gilt auch bis zum heutigen Tag. Man zahlt Steuern. Man wird ein Teil des Landes. Ja, und es gibt Regeln, die einzuhalten sind. Das ist eigentlich, was es heißt. Vaitalecha lamas va'avaducha. Eved auf Hebräisch bedeutet viele verschiedene Dinge. Ein Eved kann ein Sklave der niedrigsten Einordnung sein. Ein Eved kann ein Minister sein. Eved heißt einfach jemand, der einem anderen Dienst zu leisten hat. Das heißt, vom Wort Va'avaducha alleine kann man nicht schließen, damit, dass man damit meint, dass Frieden nur akzeptiert wird, wenn die Bevölkerung versklavt wird. Das taten die Spartaner, nicht wir. Sondern es geht eher um was anderes. Steuern ist sicher ein Teil davon. Wie im Lothar Schlimmi macht, wenn sie nicht mit dir Frieden schließen wird, das da im Hamil Hamar, und sie wird mit dir Krieg führen, dann wirst du sie belagern. Und was wird sein? Und danach, wenn du ja der Gott wird sie dir in deine Hand geben, und wirst alle Männliche umbringen. Rak Anashim Vatafa Beima Bechol Asher Yeh Ba'ir Kol Shlalat Tavoz Lach. Nur Frauen, Kinder und Beute dürfen erhalten bleiben. Vachalta et Shlal Oivecha Asher Natan Hashem Elokecha Lach. Und du wirst die Beute deiner Feinde verzehren, die der Ewige, dein Gott Allmächtige, dir gegeben hat. Also, wenn ich hier aufhöre, habe ich schon ein bestimmtes Rezept für eine Art Kriegsführung. Und dann sagt aber die Tora, kennt das sind für die ferne Städte. Die nicht von diesen Völkern, von welchen diesen Völkern? Von den Völkern Knaans sind, also nicht Knaan. Aber von diesen Völkern, dessen Städte der liebe Gott dir als Erbe, Erbteil gibt, Lot Achaye Kol Neshama, soll keiner am Leben bleiben. Ki den, Acharem Tacharemem, du sollst sie an, den, an ihnen den Bann vollstrecken. Achiti, Vai Moria, Knani, Aprisi, Achivi, Vai Busi, Kasher, Zifra, Shamelokecha, all diese Völker musst du tun, was der liebe Gott dir befohlen hat. Ja, das heißt, Lot Achaye Kol Neshama, keiner darf am Leben bleiben. Warum? Sagt die Tora, למען אשר לא ילמדו את אשר לא ילמדו אתכם לעשות כל הטובותם אשר עשו לאלוהיהם וחטאתם לשם אלוקיכם וחטאתם לשם אלוקיכם. Dass ihr nicht lernen sollt von diesen Götzendienern, was die als für Gräuel gemacht habt. Da gibt es verschiedene Aspekte, die zu analysieren sind. Ich will nicht direkt zu antworten, ich will zu fragen. Also die erste Frage, die ich diesbezüglich stellen möchte, ist, da fehlt uns jemand, da zurück. Okay. Die erste Frage ist, heißt das, dass mit den sieben Völker Knaan gar kein Frieden geschlossen werden kann? Man kann ja antworten, man kann nein antworten. Je nach was man antworten will, wird man Probleme mit bestimmten Quellen haben, denn es gibt auch andere Quellen. Und die muss man dann alle vor den Augen halten. So zum Beispiel gibt es ein Verbot von der Tora, ja, Verbot von der Tora, also ich sage es mal auswendig, ihr kennt das, es gibt das Verbot der Lotit Chaten Bam, nicht zu heiraten mit denen. Wer sind die oder denen? Wer ist das? Das ist eine Machloket im Talmud, ob sich das ausschließlich auf den sieben Völkern Kanaan bezieht oder auf alle Nichtjuden. Also gibt es ein generelles Verbot von Lotit Chaten Bam, der die Ehe zwischen Juden und Nichtjuden immer untersagt? Oder ist es zwar verboten, aber nicht aus diesem Anlass und bezieht sich dieser Grund nur auf den sieben Völkern Kanaans? Im Talmud gibt es eine Meinung, dass nur die sieben Völker Knaans betroffen sind. Und dann ist die Frage, warum muss die Tora die Ehe mit den sieben Völkern Knaans untersagen, wenn sie ohnehin nicht am Leben bleiben sollen? Im gleichen Pasuk wird ausgelegt, Lot ichrot lehem veleloem brit. Man darf keinen Bündnis mit denen schließen. Wie kann man mit denen ein Bündnis schließen, wenn sie nicht mehr leben? Ja? Also das sind nur praktische Fragen. Es gibt auch noch andere Fragen. Moshe Rabbeinu erzählt, dass er einen Friedensbotschaft an Sichon und Og geschickt hat. Sichon war ein Emori. Die Emoriter sind ein Teil der Shiva Amemim, dieser sieben Völker. Wenn dem so ist, wozu muss Moshe Rabbeinu eine Friedensbotschaft schicken? Muss er nicht eigentlich Sichon und all seine Bürger umbringen? In, wie heißt das, Yiftach erzählt von zu Ammon und Moab, das ist nicht überraschend, zu Ammon, dass man eine Friedensbotschaft geschickt hat. Aber Sichon und Og, ja, Sichon und Og, wie heißt das, Moshe Rabbeinu erzählt von einem und Yiftach vom anderen, dass Moshe das gemacht hat. Also diese gleiche Frage. Außerdem gibt es die Geschichte mit den Givonim. Die Geschichte mit den Givonim ist im 9. Kapitel von Joshua. Leute aus der Stadt Givon verkleideten sich, als ob sie von ganz, ganz weit kommen, hunderte Kilometer anreisen, um ein Bündnis mit Joshua und Israel zu schließen. Sie schlossen ein Bündnis, sie haben einander Treue geschworen und dann weist sich heraus, dass die eigentlich in der Nähe wohnen. Und Joshua und der Israel sind entsetzt. Nur Gott, dass sie entsetzt sind, weil sie betrogen wurden, lässt sich verstehen. Aber wenn es gibt eine allgemeine Regel, dass wenn jemand geschworen hat und dabei gegen die Tora geschworen hat, dass dieser Schwur ungültig ist. Also wenn die Tora ein Bündnis mit den Völkern Kanaans untersagt, dann müsste doch der Schwur ungültig sein. Dann gibt es kein Bündnis. Und dennoch halten sie sich daran. Also das sind alles Fragen gegen der Vorstellung, dass man keinen Frieden schließen kann. Andererseits ist es nicht, man muss ja damit Rechnung halten, dass mehrmals die Tora darauf hinweist, dass diese Völker Kanaans nicht am Leben bleiben sollen. Das kann man nicht einfach ignorieren. Am Anfang vom Buch Schoftim, im zweiten Kapitel, wird ausgelegt, wie viele Kanaaniten noch immer am Leben waren und die waren dort. Und das wird als Negatives empfunden. Allerdings, im ersten Buch Könige, 9. Kapitel, spricht man auch von Kanaanitern, die geblieben sind und die Steuern zahlen. Und dort ist es positiv. Also ist es jetzt positiv oder negativ? Was ist es? Das sind so die Fragen. Und dann darf man anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Der erste Zugang ist der von Rashi. Der entstammt, glaube ich, aus dem Sifri. Und ja, aus dem Sifri, Psikta der Rav Kahana, und ihm folgen auch gewisse Rishonim, wie zum Beispiel Rav Yosef Kara, Rav Yosef Bechor Shor, und möglicherweise kann man diese Meinung aus dem Sefer HaMitzvot von Rambam ableiten. Allerdings muss man damit aufpassen, weil der Rambam selbst andere Meinung ist. Und er hat auch dieses Sefer HaMitzvot geschrieben. Das heißt, es kann sein, wenn Rambam Sefer HaMitzvot geschrieben hat, dass er der Einfachheit halber dabei nicht die Halacha Psuka erwähnt hat, sondern er arbeitete auf Basis des Sifris. Aber natürlich, wenn man dann fragt, was ist die Halacha, dann hat man eine andere Meinung. Aber fangen wir jetzt mit dieser Meinung. Wir werden sie die Meinung von Rashi und Sifre nennen, also von Sifre. Frieden schließen darf man eigentlich nur mit weiten Städten, also außerhalb des Landes der sieben Völker. Der Grund dafür, warum, ist, was die Tora sagt am Ende des Stückes, den ich vorgelesen habe, Leman asher lo yelamdu etchem la'asot kol tavotam, dass sie auch nicht lehren, all ihre Gräuel zu tun. Das ist eigentlich, das können wir auch damit belegen, dass die Tora anderswo, das haben wir schon gesehen, sagt, es ist nicht wegen deiner Größe, dass der liebe Gott die Völker Kanaans vor dir wegschickt, vertreibt, sondern weil sie so gräuelhaft sind. Das heißt, die Völker von Kanaan waren insbesondere sehr intensive Götzendiener, die auch verschiedene Praxen hatten, die moralisch und religiös hochproblematisch sind. Und deshalb hat der liebe Gott entschieden, genug. Das sagte auch der liebe Gott an Avraham Avinu 400 Jahre vor der Erlösung aus Ägypten, wo er sagte, Kilo Shalem Avonai Mori Vedore Vi Yeshuvu Ena, die vierte Generation wird zurückkehren. Kilo Shalem Avonai Mori Adata, denn noch ist die Sünde der Emoriter nicht vollständig. Das heißt, solange die Emoriter noch verdienstvoll sind, können wir sie nicht aus dem Land vertreiben. Das kommt einfach nicht in Frage. Die Güte, die Frömmigkeit, die Loyalität vom Volk Israel, die reichen alle nicht, um ein Volk zu vertreiben. Das geht einfach nicht. Nur, wenn dieses Volk sehr verdorben ist, dann ist das eine andere Geschichte. Wir verjagen sie nicht, weil wir dort rein wollen, nicht weil wir irgendwie besser sind, sondern weil die so schlimm sind. Okay. Wozu gibt es dann ein Verbot, ein Bündnis mit sie zu machen und damit zu heiraten? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, zu heiraten. Sogar muss die so weit gehen, dass ihr diese Leute loswerdet. Ibn Ezra schlägt vor, vielleicht weil es Zeit in Anspruch genommen hat, bis voraussichtlich diese sieben Völker verschwinden. Ja? Denn Gott sagt ja, nicht auf einmal werden sie vertrieben werden, sondern langsam. Wenn Menschen verschwinden, dann entsteht eine unzivilisierte Wirklichkeit, wo die Tiere dann, das hat man auch während des Lockdowns gesehen, plötzlich Tiere in die Städte hineingeraten sind. In Israel war das also ganz besonders so. Bereits gibt es ein Problem von Wildschweinen in Haifa zum Beispiel. Aber während des Lockdowns haben die Wildschweine also echt Ferien gehabt. Ja, die haben Ferien an der Küstenstadt gemacht. Und das kann dann viele Probleme verursachen. Und deshalb sagt Gott, nein, die werden langsam allmählich verschwinden. Und deshalb kommt diese Halacha zu sagen, auch dann, wenn sie noch nicht verschwunden sind, dürft ihr diese nicht heiraten und nicht mit denen ein Bündnis schließen. Aus dieser Sicht von Rashi ist die ganze Geschichte mit den Givonim selbstverständlich. Rashi sagt allerdings, dass, warum hat Moshe Rabbeinu versucht, Frieden zu schließen? Vor, dass Bnei Israel in Israel hineingekommen sind, im Lande Kanaan, haben sie einen Brief rundgesendet. Es gab einen Rundbrief. Und dieser Rundbrief besagte eigentlich, dass jeder, der Frieden schließen möchte, es noch kann. Vor, dass man hineingekommen ist im Lande Kanaan, konnte man Frieden schließen. Allerdings waren die Bedingungen nicht leicht. Es hat nicht gereicht, Steuern zu zahlen, haben nicht gereicht. Die mussten ihren Götzendienst abschwören, die sieben noachidische Mitzvot akzeptieren. Das dürfte auch die Lösung sein, wieso es erlaubt war, um Rahav zu retten, Rahav und ihre Familie aus Jericho. Ja, da versprechen sie zu retten kamen, bevor sie den Jordan überquert haben. Bevor, dass sie den Jordan überquerten, oder gerade wenn sie es überquerten, sendete Joshua die Meraglim fort. Ja. Und dann überquerten sie den Jordan, sie waren beschäftigt mit Beschneidung und ich weiß was. Und es war ungefähr in der gleichen Zeit. Das heißt, es war noch nicht, Kibbutz hatte noch nicht angefangen. Der erste Krieg hat noch nicht angefangen. Und deshalb konnte man noch Frieden schließen. Jericho hat keinen Frieden geschlossen, aber Rahav schon. Ja, sonst müsste man fragen, wieso hatte man die Autorität, gegen eine Mitzvah d'Oraita die Rahav zu retten. Das war diese eine Meinung. Okay. Es ist möglich, nach dieser Analyse, die ich vorgeschlagen habe, dass im Melachim Aleph, Perektet, wo wir davon berichten, dass unter dem König Shlomo es noch immer kananitische Städte gab, die Steuern bezahlt haben, dass das eigentlich auch negativ angeschaut wird, obwohl das nicht explizit im Text ausgelegt ist. So, zweite Meinung. Es gibt eine Meinung, die sagt, dass es eine Pflicht ist. Nicht man durfte, nicht man hat es gemacht, es war eine eigentliche Pflicht, Frieden anzubieten. Diese Meinung sind Rambam, also Maimonides, Ramban, also Nachmanides, Radak und Ralbag. Und wenn ich schon Maimonides und Nachmanides gesagt habe, dann darf man zu Ralbag auch Gersonides sagen. Gut, aber Abadel ist doch dieser Meinung. Das bringt uns zurück an mich, so was ich mir überrasche gesagt habe. Im Allgemeinen sind sie der Meinung, dass man jeden Kananiter Frieden angeboten hat, aber nicht als einmalige Sache so vor dem Einmarschieren in Israel. Und sie konnten Frieden schließen. Aber natürlich hieß das unter den gleichen Bedingungen, die schon von Rashi ausgelegt wurden, die ich im Namen von Rashi gesagt habe, nämlich sie mussten ihren Götzendienst abschwören und die sieben joachidische Mitzvot akzeptieren. Und das heißt, in diesem Fall ist deutlicher, weil man fortdauernd die Möglichkeit hatte und die Mitzwa hatte, um Frieden versuchen zu schließen. Was die Torah dann sagt, Leman asher lo ilmedu etchem lasot chol toavotam asher asu leloem vechatatem lashem elokechem, ja, dass ihr nicht lernen sollt von ihrem Gräuel, ja, das lässt sich sehr leicht verstehen. Ja? Warum lässt es sich sehr leicht verstehen? Weil die, die weigern, um die sieben noachidischen Mitzvot zu akzeptieren, diese werden eine religiöse Bedrohung darstellen. Es lässt sich auch dann erklären, dass Lot Yitchaten Bam vielleicht weiterhin eine Mitzvah bleibt. Auch, also da muss man schon ein bisschen nachdenken, ist das eine Mitzvah, auch wenn sie aufhören, Götzendiener zu sein. Weil in der Tora heißt es, warum gibt es ein Mischin-Verbot? Damit man nicht dazu kommt, um Götzen zu dienen. Nur wenn sie Götzendienst abschwören, dann ist die Frage, ist dann noch diese Mitzvah für sie gemeint? Bezüglich sie gemeint? Das ist eine interessante Frage. Okay. Es gibt ein Pasuk in Joshua 11. Kapitel, der hier sehr interessant ist. Das ist der 11. Kapitel, 20. Vers. Und der sagt so, ich fange mit dem 19. Vers an. Lo haita ir asher ishlima el bnei Israel bilti achivi yoshve Gibon. Es gab keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab, ausgenommen die Peter, welche zu Gibon wohnt. Aha! Das heißt, man hat Frieden auch den anderen angeboten. Stimmt? Und keiner hat es akzeptiert. Warum nicht? Sagt die Gemara, Sefer Yeshua, Kimeit Hashem Aita. Das war von Gott so orchestriert, lechazeket libam, ihr Herz zu stärken, likrat ha-melchama, um Krieg zu führen. Et Israel, gegen Israel, leman acharimam, um sie zu zerstören. Gott sagte ja, dass sie sehr sündhaft waren, und so hat Gott dafür gesorgt, dass sie keinen Frieden wollten. Und so konnten sie im Kampf sterben. Es war nicht, dass sie, dass sie kein Angebot bekommen. Sie haben ein Angebot bekommen und als Strafe für ihren Verderb hat Gott dafür gesorgt, dass sie eigentlich gar nicht für um Frieden gebeten haben. Okay? Rambam erklärt diesbezüglich, und das lässt sich so gut verstehen, dass der Verbot, um einen Brit mit denen zu machen, deshalb bleibt. Ja? Ein Brit ist sowas, das man unter mehr oder weniger gleich macht. Und das durfte man nicht. Nur wenn sie unsere Bedingungen halten, nur diesen Frieden reicht. Ein anderer Art Frieden geht nicht. Mit Givonim scheint es, hat man einen Bund gemacht, der ein bisschen breiter war. Oder wenigstens explizit war er breit. In Wirklichkeit sieht es auch so aus, dass die Givonim den einen einzigen Gott, Hashem Elokei Israel, akzeptiert haben. Warum sage ich das? Weil sie hatten ja Dienst für den Tempel. Die mussten als Teil ihrer Steuer Holz und Wasser für das Heiligtum bringen. Und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass sie das tun, während sie noch so rege Götzendiener sind. Wir wollen ja nicht, wir wollen das Material nicht von Götzendiener bekommen. Also ich nehme an, dass das ein Zeichen ist, dass sie doch das akzeptiert haben. Aber in Joshua Perektet, wo ist die, ich habe da schon nach Joshua. Sie sagen zu Joshua, aber der Hanachnu, wir dienen, wir sind deine Diener. Das heißt, sie haben anerkannt, dass Joshua der Staatsoberhaupt ist. Bei Yomer Alem Joshua, Mietem, meint, wo, wer sind ihr, woher kommt ihr? Bei Yomer Elav, und sie sagt zu ihm, er ist auch Kam, Ortban, wir kommen von sehr weit. Und sie erzählen so irgendeine eine Geschichte. Ja? Aber eigentlich waren sie von der unmittelbaren Nähe. ויעש להם יהושע שלום וכרות להם ברית לחיותם. יהושע שלוס ein Friedensbund und ein Bund, dass sie am Leben erhalten bleiben. וישבו להם נשיא העדה und sie schwörten. Und nach drei Tagen haben sie gehört, dass das eigentlich Leute aus der Nähe sind. Was hier nicht steht, ist, dass sie irgendwelche geistige Pflichten aufgenommen haben. Vielleicht haben sie sich dann mit der Zeit genügend assimiliert, dass sie das akzeptiert haben. Aber als Bedingung für den Bund sind die hier keinen Zeichen. Also deshalb ist der Frieden, den man mit Gibeon geschlossen hat, auf Basis des Friedens für die ferne Städte. Die interessant hier auch, nach dieser Auffassung, lässt also, man versteht eigentlich, wieso die Givonim einen Trick machen mussten, ja, nach der ersten Meinung. Weil die Givonim wussten, dass sie sonst kein Angebot für Frieden bekommen. Was ist hier? Eigentlich hätten sie Frieden schließen können, ja, als Knaniter dürften auch Frieden schließen, wenn sie die sieben noachidische Gebote akzeptieren. Das haben die Givonim mit der Zeit ohnehin gemacht. Also entweder waren sie nicht bereit, die alle Bedingungen einzuhalten, oder wussten sie einfach nicht. Wer sagt, dass sie solche große Halachisten waren, dass sie genau diese Differenzen kannten? Die haben so gehört, das Volk Israel siegt jetzt und sie sind stark, also was wollen wir jetzt tun? Das ist, was sie getan haben. Okay. Das ist die Meinung von Rambam, ja, dass sie nicht verstanden hatten. Eine andere Möglichkeit, die von Ramban und Ralbag, ist, dass sie eigentlich ursprünglich den Frieden geweigert hatten. Und wenn man Frieden weigert und dann doch Frieden zu schließen, das ist nicht so einfach. Ja? Und wie gesagt, die andere Möglichkeit, die auch von Ramban erwähnt wird, ist, dass sie nicht bereit waren, die Bedingungen einzuhalten. Ja. Okay. Jetzt, was kommt aus aus was wir jetzt gesehen haben, was kommt davor? Die Frage ist, konnte man zu jeder Zeit Frieden anbieten oder nicht? Was alle aber einverstanden sind, also sowohl Rashi einerseits als Rambam andererseits, ist, dass man Frieden angeboten hat, das steht eigentlich ausdrücklich, und dass man Frieden anbieten soll. Die Frage war nur eine Zeitfrage. War das nur am Anfang oder fortdauernd? Und das bringt uns jetzt zu einem literarischen Punkt. Wenn wir die Torah ohne weiteres, ohne nachzudenken lesen, dann haben wir das Gefühl, und das ist nicht nur bei Kriegsführung so, sondern es ist auch so zum Beispiel bei der bei Chet HaEgel, wo 3000 Menschen umgebracht wurden, dann haben wir das Gefühl, dass hier eine wilde Masse Leute mit Schwerten rundläuft und einfach links und rechts stückelt. Der Grund dafür dürfte zum Teil sein, dass wir einerseits gewisse Bilder von Hollywood haben, andererseits, dass wir gewisse Bilder von Malern aus der Renaissance oder was weiß ich, die solche Schlachtfelder abgebildet haben, vor den Augen haben. Und deshalb denken wir, so eine wilde Gruppe, die geht, und natürlich füllt uns das mit einem Unbehagen, mit Recht. Aber wenn man dann in Torah Shebaal Peh schaut, und eigentlich auch im Vergleich verschiedene Stellen in Torah Shebichtav, also das bringt uns zurück zum Wort, zum Kontext Intertextualität, dann entdecken wir, dass die Wirklichkeit komplexer und subtiler ist, als das auf den ersten Blick aussah. Und so können wir entdecken hier, dass trotzdem, dass wir hier 4, 5 Verse gelesen haben, dass nicht damit gemeint wird, dass wir uns wie solche Wilden benehmen sollen. Sondern es gab etwas, es gab Gedanken dahinter, es gibt eine ganze Philosophie dahinter, wie man das alles bewältigt. Die Torah geht direkt zu den wichtigsten Punkten. Es scheint der Torah selbstverständlich gewesen zu sein, auf Basis anderer Stellen, dass wir Frieden anbieten werden. Und deshalb sagt die Torah, ja, was ist, wenn es missglückt? Was ist, wenn es Zeit in Anspruch nimmt. Sie sind noch da, die Eroberung ist noch nicht vollständig. Also ganz viele dieser Dinge, und Dora beschäftigt sich eben damit. Aber das Friedenangebot wurde dann zweifelsohne der Fall. Interessant ist diese Meinung von Rashi auch, dass man nur am Anfang Frieden anbieten konnte. Und wenn ich das in den Worten von Rambam auslege, dass man das so ausgelegt hat. Ja? Man hat, wie heißt das, Frieden am Anfang angeboten und die Menschen dachten deshalb, insbesondere die Gewonim, dass es später nicht angeboten werden kann. Interessant dabei ist eine Gedanke, die realpolitisch auch eine Rolle spielt. Wenn wir immer das gleiche Angebot machen können, und wenn es nicht heute wahrgenommen wird, dann wird es morgen wahrgenommen, dann haben Friedensangebote und viele andere Angebote keine Bedeutung. Man kann sie ablehnen und ein bisschen später akzeptiert man sie. Es liegt hier irgendwie diese Auseinandersetzung, dass man muss schon Fristen haben. Ob diese Frist jetzt, wie Rashi das auslegt, Anfang der Eroberung war, oder ob andere Fristen gelten, die jetzt nicht explizit erwähnt werden, wie Rambam das sehen würde, ist jetzt unwichtig. Wichtig ist zu betonen, dass Fristen diesbezüglich sinnvoll sind, weil ohne Fristen dann tadeln die Menschen und sie führen Guerillakriege oder am Ende sagen sie, nein, 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 wir sind interessiert an Frieden und dann führen sie weiter Guerillakriege. Und das muss irgendwie verhindert werden. Also deshalb eine Drohung von ganz schrecklich grausamen Dingen. Interessant ist auch, es ist ja legendär, dass wir Juden sind eher Kosmopoliten und wir also Kriegsführen, Militärdings. Wir tun es in Israel, weil wir keine Wahl haben. Golda Meir sagte bekanntlich, wir können den Arabern verzeihen, dass sie unsere Kinder umgebracht haben. Wir können denen nicht verzeihen, dass wir gezwungen werden, ihre Kinder umzubringen. Das war eine sehr interessante, sehr typisch jüdische Aussage, dass wir, ja, wir ziehen den Krieg, weil wir müssen und wir werden uns verteidigen, aber ja, ungern. Einfach ungern. Und das sieht man hier, das sieht man auch in dieser Geschichte von Schoftim und Melachim. Trotz des Befehls von HaKadosh Baruch Hu, Lotte Chaye Kol Neshama, keine von den Knanitern am Leben zu erhalten, haben wir sie doch am Leben erhalten. Nach einer Meinung war das koscher, nach einer anderen Meinung war es nicht koscher. Aber getan haben wir es. Und das gehört, und die Tora, wie ich das jetzt ausgelegt habe, ist darauf vorbereitet, weiß, dass wir Frieden anbieten werden. Und die Frage ist deshalb eher, was ist, wenn dieser Frieden nicht erwidert wird? Aber dass wir Frieden anbieten werden, es steht fest und es war auch halachisch an der Tagesordnung und ist auch geschehen, wie das dokumentiert ist von Moshe Rabbeinu selbst, von Miftach und in anderen Stellen. So, das war der heutige Schiur. Ich danke für die Aufmerksamkeit.